Mach's wie Gott, tu den ersten Schritt. Mach's wie Gott, tu den ersten Schritt. So lautet der Titel der heutigen Weihnachtspredigt. Wir wissen zwar, dass Jesus nicht am 24. Dezember zur Welt gekommen ist, höchstwahrscheinlich nicht einmal in dieser Jahreszeit. Und dennoch wollen wir im heutigen Gottesdienst mit den Liedern, auch in der Predigt, das Thema der Menschwerdung Jesu aufgreifen. Allerdings etwas weniger besinnlich oder beschaulich, etwas weniger festlich und feierlich, als man bei diesem Thema vermuten könnte. Mein Wunsch ist es, dass wir nach der heutigen Predigt nicht nur mit einem warmen Herz nach Hause gehen. Mein Wunsch ist es, dass nach der heutigen Predigt auch unser Denken und unser Handeln geprägt und verändert wird. Wir wollen nicht nur dankbar zurückschauen auf die Menschwerdung Jesu, sondern uns von Gottes Handeln und von seinem Wesen inspirieren, motivieren und verändern lassen. Und deswegen dieser Titel: Mach's wie Gott, tu den ersten Schritt. Oh, ein Stück ist gar nicht drauf. Vielleicht ist das nicht schlecht, dass nur der zweite Teil des Titels drauf ist. Meines Erachtens gibt es nur zwei Möglichkeiten, durch dieses Leben zu gehen. Entweder reaktiv oder proaktiv. Entweder wir reagieren auf unsere Umwelt oder wir entscheiden uns zu agieren, unabhängig vom Verhalten unserer Mitmenschen. Menschen, die bloß reagieren, sie warten ab. Sie machen ihr Verhalten abhängig vom Verhalten ihrer Mitmenschen. Wenn er mich grüßt, dann grüße ich zurück. Wenn sie mich nicht beachtet, dann beachte ich sie eben auch nicht. Wenn er warmherzig und freundlich ist, dann werde ich mich genauso verhalten. Wenn sie distanziert und kalt ist, dann werde ich eben auch zu einem Eiszapfen. Menschen, die bloß reagieren, machen sich selbst zum Opfer, schmoren oft im Selbstmitleid, sehen die Schuld, erinnert euch an die Kindergeschichte, sehen die Schuld nur bei den anderen. Sie übernehmen nicht wirklich die Verantwortung für ihr Handeln und für ihr Leben. Manche schieben sogar dem Teufel immer wieder die Schuld in die Schuhe, so nach dem Motto: The devil made me do it. Eigentlich wollte ich gar nicht. Wer bloß auf die Lebensumstände und andere Menschen reagiert, sitzt nicht hinter dem Steuer seines Lebens, sondern übergibt das Steuer seinen Mitmenschen und den Lebensumständen. Wer bloß reagiert, der wird früher oder später zum Reaktor und vergiftet mit seinem Jammern und mit seiner Bitterkeit sein Umfeld. Wer hingegen agiert, wer mit einer proaktiven Haltung unterwegs ist, macht sein Verhalten nicht vom Verhalten seiner Mitmenschen abhängig, sondern von tiefen Überzeugungen und Werten. Wer agiert, bleibt seinen Prinzipien treu. Ob seine Mitmenschen ihm freundlich oder unfreundlich begegnen, ob er angefeindet wird oder nicht, in guten wie auch in schlechten Zeiten. Wer proaktiv lebt, übernimmt die Verantwortung für sein Handeln und für sein Leben. Diese Geschichte aus dem Leben von Abraham Lincoln habe ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Predigt verwendet, aber sie passt so gut hierher. Ihr wisst, Abraham Lincoln war der 16. Präsident der Vereinigten Staaten, der erste republikanische Präsident. Es hat also 15 Präsidenten gebraucht, bis die Republikaner mal an die Macht gekommen sind. Und Abraham Lincoln hatte eine Unterredung mit einem Mann. Und als dieser gegangen ist, geht er zurück in sein Büro und dort sitzt sein Sekretär. Und Abraham Lincoln sagt zu seinem Sekretär, mir gefällt sein Gesicht nicht. Und da sagt der Sekretär, aber Herr Präsident, der arme Mann kann doch nichts dafür, für sein Gesicht. Und Lincoln sagt, jeder Mensch über 55 kann sehr wohl etwas dafür. Jeder Mensch über 55 kann sehr wohl etwas dafür. Das heißt, sogar unser Gesichtsausdruck, unsere Ausstrahlung hängt nicht nur von unseren Genen ab. Auch da haben wir eine Verantwortung. Es gibt für mich zwei Glaubenshelden im Alten Testament, die diese proaktive Lebenshaltung verkörpern. Josef und Daniel. Beide werden als Sklaven verschleppt und kommen in die Fremde. Beide haben sehr hohe Ideale und Werte. Sie leben und verhalten sich in der Fremde, weit weg von zu Hause, ohne dass jemand sie wirklich kennt, ohne dass jemand wirklich hinschaut, leben sie und handeln sie vorbildlich. Sie werden beide schnell befördert, sie machen Karriere aufgrund ihres tadellosen Leumunds, ihrer Leistung und ihrer Loyalität. Beide werden aber auch angefeindet, beide haben Neider und beide werden bis aufs Letzte versucht. Aber sie bleiben beide sich selbst und Gott treu, selbst wenn es sie ihren Kopf kosten sollte. Ja, diese beiden Vorbilder, Josef und Daniel, sie sind eine eigene Predigt wert. Wir sprechen heute nicht über Josef und Daniel. Aber wir wollen uns von der proaktiven Haltung von Gott selbst inspirieren lassen. Im ersten Teil der Predigt wollen wir uns berühren lassen davon, dass Gott den ersten Schritt macht. Und im zweiten Teil der Predigt, wir werden noch ein Lied dazwischen haben, im zweiten Teil der Predigt wollen wir darüber nachdenken, wie kann ich ähnlich werden wie Gott? Wie kann auch ich in meinem Alltag den ersten Schritt machen? Einige Jugendliche haben sich bereit erklärt, mir zu helfen mit der heutigen Predigt. Ich möchte diejenigen, die diese vier Texte vorlesen, hier nach vorne zu kommen. Ich möchte mit euch einige Bibeltexte der Bibel anschauen und wir wollen begreifen, wie dieser proaktive Gott den ersten Schritt macht. Und wir wollen uns davon berühren lassen, weil Weihnachten hat auch damit zu tun. Weihnachten hat auch damit zu tun, dass Gott den ersten Schritt tut. So, ich weiß jetzt nicht genau, wo die Jugendlichen sind. Sie sind zum Teil ein bisschen überrascht, aber das macht nichts. Weihnachten hat auch mit Überraschungen zu tun. So, ihr dürft gerne hier nach vorne kommen. Wir lesen schnell diese vier Texte nacheinander.
Galater 4, Verse 4 bis 5. Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen können.
Römer 5, 6 bis 8. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
Markus 1,15. Jetzt ist die Zeit gekommen. Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft.
Johannes 7,6. Jesus antwortete ihnen: Jetzt kann ich noch nicht dorthin gehen, weil meine Zeit noch nicht gekommen ist. Ihr könnt gehen und tun, was ihr wollt.
Dankeschön. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ihr werdet dann zur gegebenen Zeit noch mal ein paar Texte lesen. Wo geht der rote Faden durch all diese Texte? Zeit. Das Wort Zeit kommt immer wieder vor. Zur richtigen Zeit, als die Zeit erfüllt war. Das heißt, Gott hat einen Plan. Jesus hat einen Plan. Und diese Dreieinigkeit lässt sich nicht von dem Plan abbringen. Auch nicht von einem störrischen und uneinsichtigen Volk Israel. Auch nicht vom Gegenspieler und seinen Gehilfen. Als die Zeit erfüllt war. Jesu Menschwerdung, Jesu Opfer am Kreuz war und ist nicht abhängig von menschlichem Verhalten. Egal wie Menschen sich verhalten, egal wie Menschen sich verhalten haben, Gott reagiert nicht. Gott agiert. Er tut den ersten Schritt. Als wir noch Feinde Gottes waren, sagt Römer, als wir noch Sünder waren, ist Jesus für uns gestorben. Darf ich dich fragen, wie berührt dich das heute Morgen? Gott macht den ersten Schritt unabhängig vom Verhalten seiner Geschöpfe. Wie anders sind wir Menschen? Wie oft schmollen wir, sind unversöhnlich, nachtragend, abwartend. Wir verhalten uns passiv und kritisieren und zeigen auf andere laut, sehr oft nur in Gedanken. Aber Gott ist anders. Jesus beginnt seinen Dienst im richtigen Moment, im richtigen Augenblick, zur richtigen Zeit. Es ist interessant, dass im letzten Text, den uns Alessandra vorgelesen hat, seine Geschwister, seine Halbbrüder und Halbschwestern, die etwas skeptisch waren, ihrem jüngsten Bruder entgegen, dass ihm sagen, du Jesus, es ist Zeit, komm, geh doch mal raus aus der Provinz, geh mal weg von Galiläa, geh nach Judäa, geh nach Jerusalem und zeig dort, ob du der Messias bist. Und Jesus sagt, die Zeit ist noch nicht da. Jesus hat einen Plan. Ich möchte jetzt die Person bitten, nach vorne zu kommen, die uns Johannes 18, Moment schnell, jetzt bin ich glaube da ein bisschen voreilig gewesen. Ja genau, kann die Person nach vorne kommen, die uns Johannes 11 und Johannes 18 vorliest, bitte.
Vers 54. Deshalb vermied es Jesus, sich in der Öffentlichkeit sehen zu lassen. Er zog sich nach Abraham zurück, einer Stadt am Rand der Wüste. Dort blieb er mit seinen Jüngern.
Dankeschön. Maria.
Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er sie wiederum, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete, Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen.
Merci vielmals. Es ist interessant, dass wenn wir das Johannesevangelium lesen, vor allem das Johannesevangelium, dass uns dort aufgezeigt wird, dass Jesus immer ein Schritt voraus war. Jesus ist nicht mit 33 Jahren zu früh gestorben, weil er einem 40-Tönner die Vorfahrt genommen hat. Es war kein Unfall. Das heißt, Jesus hat ständig die Kontrolle über seinen Weg bis ans Kreuz. Er hat die Kontrolle, er hat das Ganze im Griff. Und schaut mal hier in diesem zweiten längeren Zitat, stellt euch mal bitte diese Szene vor. Da kommen die Knechte bewaffnet und sie wissen nicht einmal, wen sie jetzt festnehmen sollen. Gut, es ist vielleicht auch etwas dunkel, aber sie haben Fackeln dabei. Entschuldigung, wir müssen hier jemand festnehmen, er heißt Jesus, könnt ihr uns helfen? Und Jesus sagt diese Worte, ego eimi, ich bin. Klingt da etwas an? Ich bin der ich bin Yahweh, ich bin Gott, ich bin's. Und was passiert mit den Knechten? Sie fallen zu Boden, hallo? Sie fallen zu Boden? Und er sagt, ich bin's. Und dann sagt Jesus, ja, sucht ihr nicht jemand? Ja, diesen Jesus. Ja. Sie wichen zurück und fielen zu Boden. Da fragt er sie nochmals, hey Leute, es muss weitergehen. Ihr könnt jetzt nicht nach Hause gehen. Ich habe einen Plan. Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Und Jesus sagt, ich bin hier. Hier sind meine Hände. Ihr könnt mich festnehmen. Es ist schon beeindruckend, wie proaktiv Jesus unterwegs ist. Er hat einen Plan. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, auf die richtige Weise gibt. Es nimmt ihm niemand das Leben, bitteschön. Er gibt es freiwillig. Und schaut, wenn unsere Jugendlichen, unsere Kinder haben das eine Zeit lang getan, jetzt sind sie schon etwas älter geworden, ich sage jetzt in Klammer Gott sei Dank, aber eine Zeit lang haben wir das ständig gehört am Tisch, hey, du bist ein Opfer, du bist ein Opfer. Ja, was wollen sie sagen damit? Sie wollen sagen, du machst dich selbst zum Opfer, du bist einer, der nur reagiert. Und wie recht haben sie? Wie recht haben Sie? Wie oft machen wir uns selbst zum Opfer? Bei Jesus war das ganz anders. Er hat gesagt, er hat sich zum Opfer gemacht, aber das war sein Plan, dass er für uns stirbt und sein Leben hingibt. Der letzte Text, den wir in diesem ersten Teil lesen wollen, ist dieses Zitat aus Johannes 18. Ich weiß nicht, Laura, wir haben dich noch nicht gesehen, noch nicht gehört. Schön, dass du nach vorne kommst und uns diesen Text vorliest. Johannes 18, die Verse 19 bis 24.
Drinnen im Palast begann das Verhör. Der hohe Priester Hannas fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Jesus antwortete, ich habe in aller Öffentlichkeit zu den Menschen gesprochen. Niemals habe ich etwas im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo es jeder hören konnte. Weshalb fragst du mich also? Frag doch die Leute, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Da schlug ihm einer von den Wächtern, die neben ihm standen, ins Gesicht und rief, was fällt dir ein, so mit dem hohen Priester zu reden? Jesus erwiderte, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann weise es mir nach. War es aber richtig, weshalb schlägst du mich dann?
Herzlichen Dank. Ich weiß nicht, wie dieser Text auf euch wirkt, aber ich habe mir lange den Kopf zerbrochen und gedacht, war Jesu Antwort passend? Hat ihn den Knecht nicht zurechtgeschlagen? Heute, vielleicht ändert sich das morgen oder übermorgen, aber heute verstehe ich es so. Wer proaktiv lebt, wer den ersten Schritt tut, der ist nicht der Dumme, der alles mit sich machen lässt. Das ist auch jemand, der Grenzen setzen kann. Und Jesus wehrt sich hier gegen die Ungerechtigkeit. Er setzt sich ein für Fairness und Gerechtigkeit. Und was Jesus hier sagt, ist Folgendes. Schaut, Leute, ich habe 3 Jahre lang in aller Öffentlichkeit gelehrt und gepredigt. Hunderte, wenn nicht Tausenden von Menschen haben zugehört. Und jetzt haben wir hier diese Versammlung in aller Heimlichkeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und ihr wollt mich jetzt hier im Geheimen verurteilen? Paff! Eine Ohrfeige vom Knecht des hohen Priesters. Und jetzt sagt Jesus, warum schlägst du mich? Warum schlägst du mich? Wenn ich falsch geredet habe, zeige mir, was ich falsch geredet habe. Und wenn nicht, warum schlägst du mich? Versteht ihr, wer proaktiv lebt, wer den ersten Schritt macht, unter Umständen auch den ersten Schritt auf den Mitmenschen zu, lässt nicht alles mit sich machen, sondern kann auch Grenzen setzen. Wie berührt dich dieser Gott, dieser Jesus, der proaktiv ist, den ersten Schritt macht? Er hätte ja schmollen können und sagen können, oh, diese Menschen, ich habe es mir ja fast gedacht. Jetzt haben sie doch von der Frucht gegessen. Und nicht nur Eva, Adam auch. Ah! Gott hatte schon einen Plan. Und was für einen Plan. Das Gute daran, dass Gott den ersten Schritt tut, ist, dass wir ihn nicht tun müssen, ihm gegenüber. Das heißt, Gott gegenüber dürfen wir immer und müssen wir immer den zweiten Schritt tun. Und das ist die gute Nachricht, das ist Evangelium. Weil Gott den ersten Schritt gemacht hat, darf ich reagieren. Darf ich Ja sagen? Darf ich sagen, hier bin ich? Gott gegenüber muss ich nicht den ersten Schritt machen. Let us adore him. Lasst uns ihn anbeten. Ich denke, wir haben allen Grund, Jesus anzubeten. Er beschenkt uns so reichlich mit seiner Menschwerdung, mit seinem Leben, mit seinem Tod. Aber er beschenkt uns nicht nur, er stellt uns auch vor eine Aufgabe. Er möchte, dass wir ihm in diesem proaktiven Leben, in diesem proaktiven Handeln immer ähnlicher werden. Wir wollen 4 Texte noch lesen. Ich weiß, es war eine ganze Reihe von Texten. Aber mir ist wichtig, meine Gedanken auch wirklich in der Bibel zu verankern und möchte wieder die Jugendlichen, die noch diese 4 Texte lesen, bitten, nach vorne zu kommen. Es handelt sich um diese 4 Texte.
Lese Matthäus 5, Vers 9. Glücklich sind die Friedensstifter, denn Gott wird sie seine Kinder nennen.
Matthäus 5, Vers 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe.
Jage dem Frieden nach mit allem und der Heiligkeit.
Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen und ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten.
Ganz herzlichen Dank. So, jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir gefordert, Gott ähnlich zu werden in diesem proaktiven Handeln. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt in dieser Weihnachtszeit es einige Menschen geben wird, die alleine sind, die alleine feiern, die niemand haben. Vielleicht sind sie alleine und haben niemanden, weil keiner bereit ist, den ersten Schritt zu machen. Man muss ja nicht gleich 100% der Verantwortung für das Geschehene übernehmen, wenn man den ersten Schritt tut. Aber man könnte sagen, lass uns miteinander reden. Gib mir eine Chance zu verstehen, was dich so verletzt hat. Selig sind die Friedfertigen, übersetzt Luther. Eigentlich müsste man übersetzen, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Friedensstifter, das ist ein viel aktiverer Begriff. Die Friedfertigen, das klingt so nach einem gutmütigen Trottel, den man nicht aus der Ruhe bringen kann. Aber das ist nicht hier gemeint. Friedensstifter, das sind Menschen, die sich einsetzen, aktiv einsetzen, um im eigenen Leben, in den eigenen Beziehungen Frieden herzustellen, vielleicht sogar im Leben anderer Menschen. Ich habe mich schon lange gefragt, warum diese tolle Verheißung, ausgerechnet für die Friedensstifter, sie werden was heißen? Gottes Kinder. Aber es macht ja völlig Sinn. Gott selbst ist der größte Friedensstifter im ganzen Universum. Und wer sich für Frieden einsetzt, der hat dasselbe DNA wie Gott selbst. Er ist und wird ein Kind Gottes. Manchmal denken wir, dass derjenige, der verletzt worden ist, derjenige, der eine Irritation oder eine Störung hat, sich melden sollte. Sagen, Entschuldigung, du bist mir auf die große Zehe gestanden, das hat wehgetan. Aber es ist interessant, wie Jesus das etwas umkehrt. Manchmal sind sich ja Täter gar nicht bewusst, was sie dem anderen antun. Und jetzt haben wir hier in Matthäus 5 einen Täter, der kommt vor Gott, bringt sein Opfer, singt sein Loblied, ist in der Gemeinde, in der Gegenwart Gottes und auf einmal durch den Heiligen Geist wird ihm bewusst, es könnte sein, dass die oder jene Person etwas gegen mich hat. Und dann sagt Jesus, lass dein Liederbuch liegen, geh aus dem Gottesdienst raus, such diesen Menschen, such die Begegnung, klär das mit dieser Person. Jesus sagt, mach den ersten Schritt. Im Hebräerbrief gefällt mir dieser Begriff, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Ich habe mal kurz nachgeschaut, was dort im Griechischen steht. Man könnte wortwörtlich übersetzen, also dieses griechische Wort bedeutet verfolgen, nachrennen, zum Fliegen bringen. Ein sehr aktiver Begriff, oder? Da ist nichts von abwarten. Flieg dem anderen nach, renn ihm nach, pack ihn und sag, hey, wir müssen Frieden machen miteinander. Aber es gibt einen Vers in der Bibel, und das ist der letzte, ein Vers, ein einziger Vers, der in einer Nussschale das zusammenfasst, was proaktives Verhalten bedeutet. Wir nennen diesen Vers die goldene Regel. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Warum nennen wir diesen Satz die goldene Regel? Weil es noch eine silberne Regel gibt. Und ihr wisst ja, wie die silberne Regel lautet, oder? Tu dem anderen nicht, was du nicht willst, was er dir antut. Das ist die silberne Regel. Lass den anderen in Ruhe. Störe ihn nicht, belästige ihn nicht, verletz ihn nicht, sei nicht grob zu ihm. Das ist aber nur die silberne Regel. Und viele Menschen sagen, ich bin ein guter Mensch. Und dann frage ich nach, ja, warum bist du so gut? Ja, ich tue das nicht, ich tue das nicht, ich tue das nicht, ich tue das nicht. Es ist kein schlechter Mensch. Aber deswegen ist er kein guter Mensch. Jesus sagt, wenn ihr lieb habt, die euch lieben, dann seid ihr nicht besser als die Heiden. Und dann legt Jesus eine Megaschippe obendrauf und sagt, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen, segnet die, die euch verfluchen. Ein Mann kommt zum Pfarrer, bittet um ein Gespräch und sagt, schauen Sie, es ist aus mit unserer Ehe. Ich werde mich trennen, ich werde mich scheiden lassen. Der Pfarrer hört eine Weile zu, dann schlägt er die Bibel auf. Dort, wo steht, Männer, liebt eure Frauen wie Jesus die Gemeinde. Und dieser Mann schüttelt den Kopf und sagt, es tut mir leid, das kann ich nicht mehr, das geht nicht. Da blättert der Pfarrer wieder in der Bibel und liest ihm vor, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Da schüttelt der Mann den Kopf und sagt, das geht nicht. Keine Liebe mehr da. Pfarrer blättert noch einmal in der Bibel und schlägt dort auf, wo es heißt, liebet eure Feinde. Der Mann hat begriffen, steht wortlos auf und geht. Liebe Geschwister, manchmal wird der eigene Partner zum Feind. Ich hoffe, nur in ganz seltenen Okkasionen oder in ganz seltenen Momenten. Manchmal werden die eigenen Kinder zum Feind. Manchmal werden die eigenen Eltern zum Feind. Manchmal wird die Glaubensschwester und der Glaubensbruder zum Feind. Und Jesus sagt, mach's wie ich, tu den ersten Schritt. Gott segne euch, Gott segne uns in dieser Weihnachtszeit. Lasst euch berühren von Gottes erstem Schritt. Und lasst euch inspirieren. Lasst euch motivieren von Jesus, der nicht abwartet, der den Menschen nachrennt, nachfliegt, nachjagt und sagt, bitte, versöhnt euch mit mir. Ich bin mit euch versöhnt. Ich habe den ersten Schritt getan. Lasst euch mit mir versöhnen. Amen. Ja, lieber Gott, wir wollen jetzt gemeinsam im Gebet antworten. Antworten auf das, was wir gehört haben. Wir haben schon im Lied geantwortet. Und Herr, wir wollen dich loben und preisen, dass du der Gott bist, der den ersten Schritt macht. Herr, du bist nicht wie wir. Du bist so ganz anders und deswegen haben wir dieses Bedürfnis, mit dir zu leben und dich immer besser kennenzulernen. Und Herr, wir wollen dir auch immer ähnlicher werden. Herr, vielleicht ist jetzt diese Zeit der Festtage, der Jahreswechsel, die Gelegenheit, um Dinge in Ordnung zu bringen, um Dinge auszusprechen, um Vergebung zu bitten, um uns zu versöhnen. Herr, schenk uns die Kraft, schenk uns die Weisheit dazu. Lass uns auch Dinge ansprechen, die nicht nur 100% unsere Schuld sind, sondern wo wir merken, vielleicht 50-50 oder 40-60 oder 70-30. Aber da ist etwas, was uns belastet, was uns trennt. Dein Evangelium ist ein Evangelium der Versöhnung.
des Friedens. Wir wollen speziell auch an all die Menschen denken, die in diesem Krieg verwickelt sind in der Ukraine. Ja, ich bitte dich an erster Stelle für alle Soldaten auf beiden Seiten. Denn sie müssen ihr Leben aufs Spiel setzen, Befehlen gehorchen. Und wir können uns nur vorstellen, wie viel Leid da ist. Auch diese Festtage werden sie von ihren Familien getrennt sein. Aber Herr, wir bitten dich auch für die Zivilbevölkerung, für alle Menschen, die jemand verloren haben, für die Verletzten, für die Menschen, die auf der Flucht sind, weit weg von zu Hause. Herr, hilf auch uns in dieser Hinsicht, den ersten Schritt zu tun. Nicht abzuwarten, nicht nur zu reagieren, sondern Verantwortung zu übernehmen. Herr, einer allein schafft das nicht. Wir fühlen uns überfordert. Wir haben auch unsere Grenzen. Aber zeig du uns durch deinen Heiligen Geist, wo Menschen sind, denen wir dienen können, auf die wir zugehen können. In deinem Namen. Dass sie dich, ihr Vater im Himmel, preisen, wenn sie unsere guten Taten sehen. Ja, ich bitte dich für uns als Adventgemeinde, als Familie hier im Wolfswinkel. Du siehst, dass Feiertage auch oft nicht ganz einfache Tage sind, mit hohen Erwartungen oder vielleicht doch Einsamkeit. Und ich bitte dich einfach, Herr, schenk uns Frieden ins Herz. Schenk uns, dass wir aufs Wesentliche schauen und uns nicht in Nebenschauplätzen verlieren. Im Namen Jesu. Amen. Empfanget den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir nah und gebe dir Frieden. Amen.